Der Mensch besitzt nach dem Tod alle Sinne, sein ganzes Gedächtnis, Denken und alle Neigung, wie in der Welt. Er lässt nichts zurück als seinen irdischen Leib. Dauer der Aufnahme etwa 35 Minuten. Wenn der Mensch im Tode aus der natürlichen in die geistige Welt hinübergeht, so nimmt er alles mit, was zu ihm gehört, beziehungsweise was seinen Menschen bildet, ausgenommen seinen irdischen Leib. Das ist mir aufgrund vielfacher Erfahrung zur Gewissheit geworden. Wenn nämlich der Mensch in die geistige Welt oder in das Leben nach dem Tode eintritt, so lebt er dort in einem Leib wie in der Welt. Scheinbar besteht gar kein Unterschied, jedenfalls fühlt und empfindet er ihn nicht. Doch sein Leib ist dann geistig, also vom Irdischen geschieden oder gereinigt. Und wenn das Geistige Geistiges berührt und anschaut, so ist das ebenso, wie wenn das Natürliche Natürliches berührt und anschaut. Wenn daher der Mensch ein Geist geworden ist, ist ihm nur bewusst, dass er noch in demselben Körper lebt, den er in der Welt hatte. Er weiß also nicht, dass er gestorben ist. Dieser zu einem Geist gewordene Mensch besitzt auch alle äußeren und inneren Sinne, die er in der Welt hatte. Er sieht wie zuvor, er hört und spricht wie zuvor, er riecht und schmeckt auch, und wenn er berührt wird, fühlt er es auch, ganz wie zuvor. Ebenso begehrt er, verlangt, wünscht, denkt, überlegt er, fühlt er sich angeregt, liebt und will er, ganz wie zuvor. Wer Freude an wissenschaftlicher Beschäftigung hat, liest und schreibt wie zuvor, mit einem Wort, wenn der Mensch von dem einen Leben in das andere, beziehungsweise von der einen Welt in die andere hinübergeht, ist es, als ob er von einem Raum in den anderen ginge. Auch nimmt er alles mit, was er als Mensch in sich besitzt. Daher kann man nicht sagen, dass der Mensch nach dem Tode, der lediglich seinen irdischen Körper betrifft, irgendetwas von dem verliert, was zu ihm gehört. Er nimmt auch das natürliche Gedächtnis mit, denn er behält alles, was er in der Welt gehört, gesehen, gelesen, gelernt und gedacht hat, von der ersten Kindheit an bis zum Ende seines Lebens. Weil aber die natürlichen Vorstellungen, die sein Gedächtnis bewahrt, in einer geistigen Welt nicht hervorgerufen werden können, ruhen sie, ähnlich wie das auch bei Menschen der Fall ist, wenn er nicht über sie nachdenkt. Gefällt es aber dem Herrn, so werden sie dennoch ans Licht gebracht. Über das Gedächtnis und dessen Zustand nach dem Tode wird im Folgenden Näheres ausgeführt werden. Der sinnliche Mensch vermag absolut nicht zu glauben, dass der Mensch nach dem Tode in einem solchen Zustand lebt, weil er es nicht begreift. Der sinnliche Mensch kann nämlich nur natürlich denken, selbst über geistige Dinge. Darum behauptet er von allem, dass er nicht zu empfinden vermag, also nicht mit leiblichen Augen sieht oder mit Händen greift, es existiere nicht, wie man es vom Thomas liest. Johannes Kapitel 20, Verse 25 bis 29. Dennoch herrscht ein grundlegender Unterschied zwischen dem Leben des Menschen in der geistigen Welt und seinem Leben in der natürlichen, und zwar sowohl was die äußeren Sinne und ihre Eindrücke als was die inneren Sinne und deren Eindrücke angeht. Im Himmel empfinden sie, das heißt sehen und hören sie viel schärfer und denken sie auch weiser als zur Zeit, da sie auf Erden lebten. Sie schauen ja nun das himmlische Licht, das das irdische um viele Grade übertrifft. Auch hören sie nun durch die geistige Atmosphäre, die ebenfalls viel intensiver ist als die irdische. Es besteht ein ähnlicher Unterschied wie zwischen der Helligkeit und dem verhüllenden dichten Nebel in der Welt oder wie zwischen dem Mittagslicht und abendlichem Schatten. Das Himmelslicht als das göttliche Wahre bewirkt in der Tat, dass der Gesichtssinn der Engel die allerkleinsten Dinge bemerkt und unterscheidet. Dazu kommt, dass ihr äußeres Sehen ihrem inneren, dem Verstand entspricht. Denn bei den Engeln fließt das eine in das andere ein, so dass sie einheitlich zusammenwirken. Daher stammt die große Schärfe ihres Sehvermögens. Ebenso entspricht auch ihr Gehör ihrem Innewerden, Perceptioni, das sowohl dem Verstande wie dem Willen angehört. Daher nehmen sie im Tonfall und in den Worten eines Redners die kleinsten Einzelheiten seiner Neigung und seines Denkens wahr. Im Tonfall die Einzelheiten der Neigung, in den Worten die des Denkens. Die übrigen Sinne sind freilich bei den Engeln nicht so scharf ausgeprägt wie der Gesichts- und Gehörsinn, und zwar deshalb, weil Sehen und Hören im Unterschied zu den übrigen Sinnen ihrer Einsicht und Weisheit dienen. Wären diese daher auch ebenso scharf wie jene, so würden sie ihnen das Licht und die Freude ihrer Weisheit entziehen und stattdessen die Freude an den Vergnügungen einflößen, die mit den verschiedenartigen Begierden und dem Körper zusammenhängen. Diese aber verdunkeln und schwächen den Verstand so weit, wie sie überwiegen, was auch bei den irdischen Menschen der Fall ist, die im Hinblick auf das geistige Wahre auch umso stumpfsinniger und dümmer sind, je mehr sie sich dem Geschmack und den Reizen des körperlichen Kitzels hingeben. Aus dem, was oben im Abschnitt über die Weisheit der Engel des Himmels gesagt und gezeigt wurde, ist bereits bekannt, dass auch die innerlicheren Sinne der Engel, die mit ihrem Denken und ihrer Neigung zusammenhängen, schärfer und vollkommener sind als zu ihren Lebzeiten auf Erden. Doch auch bei denen in der Hölle besteht ein großer Unterschied zum irdischen Leben. Denn so groß die Vollkommenheit und Vortrefflichkeit der äußeren und inneren Sinne bei den Engeln im Himmel ist, so groß ist auch deren Unvollkommenheit bei den Bewohnern der Hölle. Ihr Zustand wird jedoch weiter unten behandelt werden. Mir ist aber auch durch viele Beispiele gezeigt worden, dass der Mensch sein ganzes Gedächtnis aus der Welt mitbringt, secum ahabeat. Ich habe diesbezüglich viel Denkwürdiges gesehen und gehört, wovon ich der Reihe nach einiges berichten will. Da waren zum Beispiel Leute, die ihre in der Welt begangenen Schandtaten und Verbrechen leugneten. Damit man sie nicht für schuldlos halte, wurde alles enthüllt und aus ihrem eigenen Gedächtnis von ihrem ersten Lebensalter an bis zum letzten der Reihe nach aufgezählt. Es handelt sich hauptsächlich um Ehebrüche und Verbrechen der Unzucht. Andere hatten ihre Mitmenschen mit Hilfe arglistiger Kunstgriffe betrogen, wieder andere hatten sie bestohlen. Ihre Finten und Gaunereien wurden der Reihe nach aufgezählt, darunter viele, die außer ihnen selbst kaum jemand in der Welt gekannt hatte. Sie erkannten auch alles an, weil es, wie ins Licht gestellt erschien, zugleich mit einem jeden Gedanken, jeder Absicht, Lust und Befürchtung zwischen denen damals ihr Gemüt hin und her geschwankt hatte. Andere hatten Geschenke angenommen und aus dem Richterberuf eine Erwerbsquelle gemacht. Auch sie wurden aufgrund ihres eigenen Gedächtnisses überführt, aus dem vom Beginn ihrer Amtsführung an bis zuletzt alles aufgezählt wurde. Die einzelnen Bestechungen nach Art und Umfang, dazu die Zeit, ihr Gemütszustand und ihre Absicht, alles zugleich wurde ihnen wieder in Erinnerung gerufen und sichtbar vorgestellt. Die Fälle gingen in die Hunderte. Bei einigen wurden erstaunlicherweise selbst ihre Tagebücher, in denen sie dergleichen Dinge notiert hatten, aufgeschlagen und ihnen Seite für Seite vorgelesen. Da gab es Leute, die junge Mädchen zur Unzucht verführt und die Keuschheit verletzt hatten. Auch sie wurden vor ein ähnliches Gericht gestellt und ihrem Gedächtnis die Einzelheiten entnommen und aufgezählt. Dabei wurden sogar die Gesichter der jungen Mädchen und Frauen wie gegenwärtig dargestellt, dazu die Örtlichkeiten, Gespräche und Gesinnungen und das so unerwartet, wie wenn ein Bild erscheint. Diese Enthüllungen dauerten zuweilen stundenlang. Da war jemand, der sich nichts daraus gemacht hatte, andere anzuschwärzen. Ich hörte, wie seine Verleumdungen und auch seine Lästerungen der Reihe nach mit seinen eigenen Worten aufgezählt wurden, welche Personen sie betrafen und an wen sie gerichtet waren. Es wurde alles vorgeführt und samt und sonders lebendig dargestellt. Dabei hatte er doch auf Erden alles sorgfältig verborgen gehalten. Ein anderer hatte unter betrügerischem Vorwand einen Verwandten der Erbschaft beraubt. Auch er wurde auf dieselbe Weise überführt und gerichtet. Dabei wurden merkwürdigerweise auch die Briefe und Zettel, die sie ausgetauscht hatten, vor meinen Ohren verlesen und erklärt, dass kein Wort davon fehlte. Dieser Mensch hatte noch kurz vor seinem Tode seinen Nachbarn heimlich mit Gift getötet. Das wurde auf folgende Weise enthüllt. Es schien, als ob unter seinen Füßen eine Grube gegraben würde, aus der wie aus einem Grab ein Mann hervorkam, der ihn anschrie: Was hast du mir getan? Und nun wurde alles offenbar, wie nämlich der Giftmischer freundlich mit ihm geredet und ihm einen Becher gereicht, ferner, was er vorher gedacht hatte und was nachher geschah. Als das alles aufgedeckt war, wurde er zur Hölle verurteilt. Mit einem Wort, jedem bösen Geist werden all seine bösen, ruchlosen Taten, Räubereien, Kunstgriffe und Betrügereien handgreiflich vorgeführt. Sie werden seinem eigenen Gedächtnis entnommen, und so wird er schließlich überführt. Es bleibt ihm keine Möglichkeit zur Leugnung, weil alle Umstände zur gleichen Zeit auftauchen. Ich hörte sogar aus dem Gedächtnis eines gewissen Geistes, das von Engeln eingesehen und durchforscht wurde, was der Betreffende innerhalb eines Monats von einem Tag zum anderen gedacht hatte, und zwar ohne irgendeine Täuschung, denn all dies wurde zurückgerufen, wie er es selbst in jenen Tagen erlebt hatte. Aufgrund dieser Beispiele kann als feststehende Tatsache gelten, dass der Mensch sein ganzes Gedächtnis mit hinübernimmt und dass in der Welt nichts so gut verborgen ist, dass es nicht nach dem Tode offenbar würde, und zwar gemäß den Worten des Herrn in aller Öffentlichkeit: Nichts ist verborgen, das nicht aufgedeckt, und nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Darum, was ihr im Finstern gesprochen habt, das wird man im Lichte hören, und was ihr ins Ohr gesagt habt, wird auf den Dächern ausgerufen werden. Lukas Kapitel 12, Vers 2 folgende. Wenn dem Menschen seine Taten nach dem Tode aufgedeckt werden, so betrachten die Engel, denen die Untersuchung obliegt, genau sein Gesicht. Ihre Untersuchung ergreift dann den ganzen Leib, beginnt bei den Fingern der einen und dann der anderen Hand und erstreckt sich von da aus über den ganzen Körper. Da ich mich wunderte, was das solle, wurde es mir erklärt. Ebenso wie die Einzelheiten des Denkens und Wollens im Gehirn verankert sind, denn im Gehirn liegen die Anfänge, so sind sie auch dem ganzen Leib eingeprägt, weil sich nämlich von ihren Anfängen aus alle Einzelheiten des Denkens und Wollens durch diesen ausbreiten und in ihm als letztem endigen. Was daher dem Gedächtnis aus dem Wollen und dem daraus hervorgehenden Denken eingeprägt ist, das ist nicht allein dem Gehirn, sondern auch dem ganzen Menschen eingeprägt und existiert dort in einer Ordnung, die der Anordnung der Körperteile entspricht. Daraus wurde mir klar, dass der Mensch im Ganzen so ist wie sein Wollen und das daraus hervorgehende Denken bis zu dem Punkt, dass der böse Mensch identisch ist mit seinem Bösen und der Gute mit seinem Guten. Damit steht auch fest, was man unter dem Lebensbuch des Menschen zu verstehen hat. Dass nämlich alle Einzelheiten der Taten wie der Gedanken dem ganzen Menschen eingeprägt sind, so dass es scheint, als würden sie aus einem Buche vorgelesen, wenn sie aus dem Gedächtnis abgerufen werden und wie im Bilde sichtbar werden, sobald der betreffende Geist im Himmelslicht betrachtet wird. Ich möchte hier noch eine denkwürdige Begebenheit beifügen, die das den Tod überdauernde Gedächtnis des Menschen betrifft. Sie bestärkte mich darin, dass nicht nur Allgemeines, sondern auch kleinste Einzelheiten dem Gedächtnis eingeprägt sind und unauslöschlich darin haften. Ich sah Bücher mit der Schrift darin ganz wie irdische Bücher, doch wurde ich belehrt, dass sie aus dem Gedächtnis derer stammten, die sie verfasst hatten. Es fehlte darin auch nicht ein Wort von dem, was sie in der Welt geschrieben hatten. In dieser Weise können dem Gedächtnis eines Geistes die kleinsten Einzelheiten entnommen werden, sogar solche, die der Betreffende in der Welt selbst vergessen hatte. Auch die Ursache wurde mir enthüllt. Sie besteht darin, dass der Mensch ein äußeres und ein inneres Gedächtnis hat. Das Äußere gehört zu seinem natürlichen, das Innere zu seinem geistigen Menschen. Die Einzelheiten, die der Mensch gedacht, gewollt, geredet, getan, ja selbst die er gehört und gesehen hat, sind seinem inneren oder geistigen Gedächtnis eingeschrieben. Was einmal darin ist, kann niemals ausgelöscht werden, weil es, wie oben gezeigt wurde, zugleich dem Geist selbst wie auch den Gliedern seines Leibes eingeprägt ist. Der Geist ist demnach ein Abbild seiner Gedanken und Handlungen seines Willens. Ich bin mir bewusst, dass diese Dinge als unsinnig erscheinen und daher kaum geglaubt werden. Dennoch sind sie wahr. Es nehme also niemand an, dass irgendetwas von dem, was er bei sich gedacht und im Verborgenen getan hat, nach dem Tode verborgen bleibe. Vielmehr glaube der Mensch, dass alles und jedes sich dann wie am helllichten Tage zeigen werde. Obwohl der Mensch nach dem Tode das äußere oder natürliche Gedächtnis behält, so werden doch die darin enthaltenen bloß natürlichen Dinge im anderen Leben nicht wieder hervorgeholt, wohl aber die geistigen, die aufgrund der Entsprechung mit den natürlichen zusammenhängen. Werden sie sichtbar dargestellt, so erscheinen sie jedoch in ganz ähnlicher Gestalt wie in der natürlichen Welt. Alles, was in den Himmeln erscheint, erscheint ja eben auch in der Welt, obgleich es im Wesen nicht natürlich, sondern geistig ist, wie man im Abschnitt von den Vorbildungen und Erscheinungen im Himmel nachgewiesen finden kann. Doch das äußere oder natürliche Gedächtnis dient, soweit sein Inhalt etwas von materiellen sowie von Zeit und Raum und allem anderen an sich hat, was der Natur eignet, dem Geist nicht zum gleichen Zweck wie in der Welt. Als Mensch in der Welt hatte er ja auch aus dem äußeren Sinnlichen, nicht aber zugleich aus dem inneren oder verstandesmäßigen Sinnlichen, folglich natürlich und nicht geistig gedacht. Weil er nun im anderen Leben in der geistigen Welt ist, denkt er nicht natürlich, sondern geistig. Und geistig denken heißt verstandes- oder vernunftmäßig denken. Die Folge davon ist, dass das äußere oder natürliche Gedächtnis, was die materiellen Dinge betrifft, ruht und davon nur das braucht, was der Mensch durch diese Dinge in der Welt in sich aufgenommen und seiner Vernunft einverleibt hat. Der Grund, weshalb das äußere Gedächtnis der materiellen Dinge ruht, liegt darin, dass sie gar nicht zurückgerufen werden können. Denn tatsächlich sprechen die Geister und Engel aus den Neigungen und den daraus folgenden Gedanken, die ihrem Gemüt entsprechen. Dinge, die dazu nicht passen, können sie gar nicht aussprechen, wie wir aus dem entnehmen können, was oben über die Sprache der Engel im Himmel und ihr Sprechen mit dem Menschen ausgeführt wurde. Darum ist der Mensch nach dem Tode in dem Maße vernünftig, wie er durch Sprachen und Wissenschaft in der Welt seine Vernunft gebildet hat, keineswegs aber so weit er Sprachen und Wissenschaften beherrscht hat. Ich habe mit vielen gesprochen, die in der Welt als gebildet galten, weil sie die alten Sprachen wie die hebräische, die griechische und die lateinische beherrschten. Da sie aber ihre Vernunft nicht durch den Inhalt dieser Sprachen ausgebildet hatten, so erschienen einige von ihnen ebenso einfältig wie andere, die keine Kenntnis dieser Sprachen besaßen. Einige wirkten geradezu dumm, obwohl sich bei ihnen der Dünkel erhalten hatte, weiser zu sein als andere. Auch sprach ich mit einigen, die in der Welt geglaubt hatten, die Weisheit des Menschen hänge von seinem guten Gedächtnis ab. Sie hatten auch tatsächlich ihr Gedächtnis mit vielem vollgestopft und sprachen fast nur daraus, also nicht aus sich selbst, sondern aus anderen. Sie hatten ihre Vernunft in keiner Weise durch den Inhalt ihres Gedächtnisses vervollkommnet. Einige von ihnen waren geradezu stumpfsinnig, andere wiederum albern und durchaus unfähig zu beurteilen, ob etwas Wahres wahr sei oder nicht, alles Falsche aufgreifend, das von den sogenannten Gebildeten für wahr ausgegeben wird. Tatsächlich können sie von sich selbst aus nicht erkennen, wie etwas wirklich ist, folglich können sie auch nichts von dem, was sie von anderen hören, vernünftig beurteilen. Ich habe auch mit einigen gesprochen, die in der Welt mancherlei, und zwar auf allen Gebieten der Wissenschaft, geschrieben hatten und daher weit und breit den Ruf großer Gelehrsamkeit genossen. Einige von ihnen konnten zwar auch logisch über Gegenstände der Wahrheit denken, nämlich ob sie wahr seien oder nicht. Andere konnten zwar die Wahrheiten erkennen, wenn sie sich an jene wandten, die im Lichte des Wahren standen, wollten sie aber dennoch nicht einsehen. Daher leugneten sie sie wieder, sobald sie in ihr eigenes Falsches zurückfielen und zu sich selber kamen. Andere wiederum waren nicht viel weiser als die ungebildete Menge. Das bedeutet, jeder von ihnen hatte seine Vernunft auf verschiedene Weise ausgebildet, und zwar je nachdem, wie er mit den wissenschaftlichen Dingen umgegangen war, die er zusammengetragen und aufgeschrieben hatte. Diejenigen aber, die gegen die Wahrheiten der Kirche eingestellt waren und ihr Denken auf die Wissenschaft gegründet hatten und sich dabei im Falschen bestärkten, hatten nicht ihre Vernunft, sondern nur die Fähigkeit zu vernünftigen Überlegungen ausgebildet. Diese Fähigkeit gilt zwar in der Welt als Vernünftigkeit, ist aber davon getrennt, nämlich, was man nur will zu begründen und aufgrund von willkürlich angenommenen Prinzipien und Trugschlüssen das Falsche, nicht aber das Wahre zu sehen. Solche Menschen können niemals zur Anerkennung des Wahren gebracht werden, weil man vom Falschen aus nicht das Wahre, sondern allein vom Wahren aus das Falsche sehen kann. Die Vernunft des Menschen gleicht einem Garten oder Blumenbeet oder auch einem Acker. Das Gedächtnis ist das Erdreich, die wissenschaftlichen Wahrheiten und Erkenntnisse sind die Samen, Licht und Wärme des Himmels bringen sie zum Wachsen, ohne sie gibt es kein Keimen. Dies zeigt sich auch, wenn das Himmelslicht der göttlichen Wahrheit und die himmlische Wärme der göttlichen Liebe nicht zugelassen werden, ohne sie gibt es keine Vernunft. Die Engel klagen sehr darüber, dass die meisten Gebildeten alles auf die Natur zurückführen und sich die mehr im Innern befindlichen Bereiche ihres Gemüts dadurch so verschlossen haben, dass sie nichts Wahres mehr aus dem Licht des Wahren, dem Himmelslicht, sehen können. Im anderen Leben werden sie deshalb der Fähigkeit zum vernünftigen Denken beraubt, um sie daran zu hindern, durch diese Fähigkeit unter den einfältig Guten Falsches zu verbreiten und sie zu verführen. Sie selbst aber werden in Einöden verbannt. Ein gewisser Geist war ungehalten darüber, dass er sich an manches nicht mehr erinnern konnte, was er im physischen Leben gewusst hatte. Er war traurig über das verlorene Vergnügen, das ihn aufs Höchste ergötzt hatte. Man sagte ihm jedoch, er habe durchaus nichts verloren und wisse noch alles bis ins Einzelne, nur sei es ihm in der Welt, in der er sich jetzt befinde, nicht erlaubt, sich dergleichen Dinge ins Bewusstsein zurückzurufen. Es genüge ja auch, dass er jetzt viel besser denken und reden könne, ohne seine Vernunft wie früher in dichtes Dunkel, in materielle und körperliche Angelegenheiten zu versenken. Diese Dinge seien in dem Bereich, das er jetzt betreten habe, von keinerlei Nutzen. Zudem habe er ja jetzt alles, was zum Genuss des ewigen Lebens diene. Nur so und nicht anders könne er selig und glücklich werden. Es sei nur ein Zeichen der Unwissenheit, wenn er meine, dass in diesem Reich der Verstand dadurch verloren gehe, dass die materiellen Dinge entfernt würden und im Gedächtnis ruhten. In Wirklichkeit verhalte es sich aber so, dass das Gemüt im selben Maße zu den geistigen und himmlischen Dingen erhoben wird, wie es von den sinnlichen Dingen, die zum äußeren Menschen oder zum Körper gehören, abgelenkt werden kann. Die Beschaffenheit der Gedächtnisse stellt sich im anderen Leben zuweilen sichtbar in Gestalten dar, wie sie nur dort in Erscheinung treten. Es tritt dort aber mancherlei in Erscheinung, was sonst bei den Menschen nur als Idee vorkommt. Das mehr äußerliche Gedächtnis erscheint dort wie eine dicke Haut, das innerlichere hingegen als Marksubstanz, wie wir sie im menschlichen Gehirn finden. Aus diesen Bildern kann man auf ihre Beschaffenheit schließen. Alle, die sich in ihrem leiblichen Leben nur um ihr Gedächtnis bemüht und so ihre Vernunft unausgebildet gelassen hatten, zeigen ihre Dickhäutigkeit wie etwas Hartes, das innerlich mit Strichen wie von Sehnen durchzogen ist. Bei denen, die ihr Gedächtnis mit Falschheiten angefüllt hatten, erscheint es als etwas Haariges und Struppiges, und zwar infolge der ungeordneten Anhäufung von Kenntnissen. Wer sich aus Selbstsucht und Weltliebe um sein Gedächtnis bemühte, bei dem stellt es sich wie zusammengeleimt und verknöchert dar. Wer wiederum durch wissenschaftliche und besonders durch philosophische Erkenntnisse in die göttlichen Geheimnisse eindringen und nicht eher glauben wollte, als er sich dadurch überzeugt hatte, bei dem zeigt es sich als etwas Finsteres mit der Eigenschaft, die Lichtstrahlen zu verschlucken und in Finsternis zu verwandeln. Das Gedächtnis der Betrüger und Heuchler sieht hart und verknöchert wie Ebenholz aus und wirft die Lichtstrahlen zurück. Anders ist es bei denen, die sich dem Guten der Liebe und dem Wahren des Glaubens ergeben hatten. Bei ihnen erscheint keine derartige Haut, denn ihr mehr im Inneren befindliches Gedächtnis lässt die Lichtstrahlen in das Äußere hindurchdringen, in dessen Inhalt oder Ideen die Strahlen gleichsam ihre Unterlage oder ihr Erdreich finden, also voll befriedigende Aufnahmegefäße. Das äußere Gedächtnis ist nämlich das letzte der Ordnung, in das die geistigen und himmlischen Dinge sanft auslaufen und in dem sie Fuß fassen, wenn sie dort Gutes und Wahres vorfinden. Menschen, die in der Liebe zum Herrn stehen und sich liebevoll um den Nächsten kümmern, haben schon im irdischen Leben Engelseinsicht und Weisheit in und um sich, jedoch verborgen im Innersten ihres inwendigen Gedächtnisses. Diese Einsicht und Weisheit kann ihnen jedoch niemals erscheinen, bevor sie das Körperliche ablegen. Dann erst wird das natürliche Gedächtnis eingeschläfert und ihr inwendiges Gedächtnis wird erweckt und dann nach und nach zu dem eigentlich engelmäßigen Gedächtnis. In kurzen Worten soll auch gesagt werden, wie die Vernunfttätigkeit ausgebildet werden kann. Die echte Vernunftfähigkeit besteht aus Wahrem und nicht aus Falschem. Was aus Falschem besteht, ist nicht vernünftig. Es gibt aber dreifache Wahrheiten, bürgerliche, sittliche und geistige. Die bürgerlichen beziehen sich auf alles, was mit Rechtswesen und Staatsregierung oder, allgemein gesagt, mit der entsprechenden Gerechtigkeit und Billigkeit zusammenhängt. die sittlichen Wahrheiten betreffen das persönliche Leben des Einzelnen in seiner Beziehung zur Gesellschaft und Gemeinschaft und hängen allgemein gesprochen mit Redlichkeit und Aufrichtigkeit und besonders mit jeder Art von Tugend zusammen. Die geistigen Wahrheiten hingegen beziehen sich auf den Himmel und die Kirche, also allgemein auf das Gute, das zur Liebe und das Wahre, das zum Glauben gehört. Es gibt drei Grade des Lebens in jedem Menschen. Seine Fähigkeit, vernünftig zu werden, wird bis zum ersten Grad erschlossen durch das bürgerliche Wahre, bis zum zweiten durch das sittliche und bis zum dritten durch das geistig Wahre. Man muss jedoch wissen, dass die Vernunft nicht dadurch gebildet und erschlossen wird, dass der Mensch die verschiedenen Arten des Wahren kennt, sondern nur, wenn er nach ihnen lebt. Nach ihnen leben heißt, sie aufgrund geistiger Neigung lieben, und das bedeutet wiederum Recht und Billigkeit lieben, weil sie gerecht und billig sind, auch Redlichkeit und Aufrichtigkeit um ihrer selbst willen, sowie das Gute und Wahre, weil es gut und wahr ist. Wer hingegen nach ihnen lebt und sie aus fleischlicher Neigung liebt, der liebt sie um seiner selbst, seines Rufes, seiner Ehre oder um seines Vorteils willen. Der Mensch wird daher nicht vernünftig, wenn er jene Wahrheiten aus fleischlicher Neigung liebt, weil er dann in Wirklichkeit nicht sie, sondern sich selbst liebt und die Wahrheiten ihm wie Knechte ihrem Herrn dienen. Wenn aber die Wahrheiten zu dienstbaren Werkzeugen der Eigenliebe gemacht werden, so dringen sie nicht in den Menschen ein und schließen keinen einzigen Grad seines Lebens bei ihm auf, nicht einmal den ersten. Als Kenntnisse natürlicher Art ruhen sie lediglich im Gedächtnis, wo sie sich mit der Selbstliebe verbinden, deren Natur fleischlich ist. Von hier aus kann bekannt sein, auf welche Weise der Mensch vernünftig wird, nämlich bis zum dritten Grade durch die geistige Liebe zu jenem Guten und Wahren, das Himmel und Kirche betrifft, bis zum zweiten Grad durch die Liebe zur Redlichkeit und Aufrichtigkeit und bis zum ersten Grad durch die Liebe zu Recht und Billigkeit. Die letzten beiden Arten der Liebe werden durch die geistige Liebe zum Guten und Wahren ebenfalls geistig, weil diese sich mit ihnen verbindet und in ihnen gleichsam ihre Ausprägung findet. Geister und Engel besitzen ebenso wie die Menschen ein Gedächtnis. Was immer sie hören, sehen, denken, wollen und tun, verbleibt ihnen, auch bildet sich dadurch ihre Vernunft immer weiter aus, und zwar in Ewigkeit. Hierauf beruht, dass Geister und Engel ebenso wie Menschen durch Erkenntnisse des Wahren und Guten in ihrer Einsicht und Weisheit vollkommener werden. Vielfältige Erfahrungen haben mich gelehrt, dass Geister und Engel ein Gedächtnis besitzen. So sah ich, dass aus ihrem Gedächtnis alles hervorgerufen wurde, was sie öffentlich oder im Verborgenen gedacht und getan hatten, so oft sie mit anderen Geistern zusammen waren. Auch sah ich, dass Geister, die durch schlichte Güte ex simplici bono über ein wenig Wahrheit verfügten, mit Erkenntnissen und dadurch mit Einsicht ausgestattet und hier auf den Himmel erhoben wurden. Man muss jedoch wissen, dass diese Ausstattung nur bis zu dem Grad der Neigung zum Guten und Wahren geht, in dem sie in der Welt standen, nicht aber darüber hinaus. In der Tat behält jeder Geist und Engel seine Neigung in dem Umfang und in der Weise, wie sie in der Welt war. Hernach wird sie dadurch vervollkommnet, dass sie angereichert wird, was in Ewigkeit geschieht. Alles kann nämlich in Ewigkeit immer weiter angereichert werden, weil jedes Ding unendlich variiert, also durch Variationen bereichert und so vervielfältigt und fruchtbar gemacht werden kann. Ein gutes Ding hat nie ein Ende, stammt es doch vom Unendlichen. Man vergleiche über die unausgesetzte Vervollkommnung der Geister und Engel durch Erkenntnisse des Wahren und Guten die folgenden Abschnitte: Über die Weisheit der Engel des Himmels, über die Heiden und Völker außerhalb der Kirche im Himmel, über die Kinder im Himmel, über die Vervollkommnung bis zu dem Grad der Neigung zum Guten und Wahren, den sie in der Welt entwickelt hatten, nicht aber darüber hinaus